endlich wieder Ballsaison, endlich wieder große Kleider, endlich wird wieder getanzt und endlich wird wieder das Juwel, der Diamant der Saison gesucht. Die bunteste, erfolgreichste Historienserie der Gegenwart ist zurück, die dann auch noch ganz nebenbei ziemlich feministisch ist. Es geht weiter mit der Geschichte der Londoner Großfamilie Bridgerton in der British High Society. Und hier heißt die Promi-Klatsch-Experte nicht Frauke Ludowig, sondern Lady Whistledown. Und ihr Urteil kann nach wie vor Karrieren befördern oder Existenzen zerstören. Der Duke ist zwar nicht mehr dabei, aber Bridgerton geht auch ohne ihn in die zweite Staffel. Heute im Netflix-Woche-Podcast.
Also nachdem ich das jetzt gehört habe, selbst wenn ich die Serie jetzt noch nicht gesehen hätte, ich würde sie mir jetzt angucken.
Ne? Jetzt hättest du Bock.
Hallo, herzlich willkommen zum Netflix-Woche-Podcast. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und der beste Fernsehkritiker. Zumindest in meinem Herzen, Matthias Kalle, lass mich das doch sagen. Meine
ich danke dir sehr, Hatnett Tesfay, die mir gegenüber sitzt. Popkultur-Junkie, Moderatorin, Journalistin und meine allerliebste Podcast-Partnerin.
Und Leute, wir besprechen dieses Phänomen. So würde ich nämlich Bridgerton in der Zwischenzeit bezeichnen. Natürlich nicht alleine. Wir haben eine ganz und gar wunderbare Gästin, die heute eine ganz besondere Expertise mitbringt. Denn sie ist Maxi Hecke. So, und jetzt denkt ihr euch, Maxi Hecke, welche Expertise hat die denn? Ich sag's euch, Freunde, sie ist da. Sie ist Schauspielerin, sie ist Synchronsprecherin und macht übrigens auch einen wunderbaren Podcast, den ihr euch in jedem Fall auch anhören solltet. Ihr hört auf den Namen Feuer und Brot. Irgendwo zwischen Politik und Popkultur macht sie mit der fantastischen Alice Hasters zusammen. Sie schauspielerte und synchronisierte schon als Kind. Wir haben 25 Jahre vorhin mal ganz kurz im Raum stehen gehabt, die sie diesen Job schon macht. Und sie spricht zum Beispiel auch Cat in Euphoria, also Barbie Ferrara. Und sie spricht Eloise in Bridgerton. Herzlich willkommen, Maxi Hecke.
Hey Maxi, hallo.
Hallo.
Hallo Maxi.
Schön,
hi,
dass du da bist.
So.
Jetzt muss ich mal für die vier Menschen, die Bridgerton nicht gesehen haben und auch denken, hey Bridgerton, verstehe ich nicht, was ist das? Mhm. Kurz erklären, worum es geht. Ich habe mir das auch ein bisschen aufgeschrieben, damit ich da nichts durcheinander bringe, bevor wir richtig einsteigen ins Gespräch. Also, passt auf. Bridgerton ist eine Historienserie, die auf der Roman-Bestsellerreihe der US-Autorin Julia Quinn basiert. Die Geschichte spielt im London der sogenannten Regency-Zeit, also ungefähr zwischen 1810 und 1820. Ich meine mich zu erinnern, dass die erste Folge Bridgerton 1813 gespielt hat. Jetzt sind wir in der zweiten Staffel, also 1814. Was erleben wir? Wir erleben die Geschichte aus der Sicht der britischen High Society, im Speziellen die der titelgebenden Großfamilie Bridgerton. Das sind einmal die Mutter Violet, der Vater ist vor 10 Jahren gestorben, das erfahren wir in der zweiten Staffel auch sehr ausführlich, und ihre 8 Kinder, 4 Jungs, 4 Mädchen im sehr unterschiedlichen Alter. Das Ganze, also jede Staffel, wird innerhalb einer sogenannten Ballsaison erzählt, die mit prestigeträchtigen Events in den aristokratischen Palästen stattfindet. Dort schauen alle den jungen Debütantinnen zu und natürlich auch sich selbst und auf der Suche nach dem richtigen oder zumindest standesgemäß angemessenen PartnerInnen für das Leben. Mhm. Beäugt wird das alles durch die strengen, aber vor allem auch unterhaltungssüchtigen Augen von Königin Charlotte und begleitet durch regelmäßige Rundschreiben einer, zumindest anfangs, am Ende der ersten Staffel wissen wir dann, wer es ist, mysteriösen Verfasserin namens Lady Whistledown, die so kleine Klatsch-Bulletins drucken lässt und die dann verteilt werden in London. Die bringt darin den neuesten Klatsch und Tratsch über die feine Gesellschaft unter die Leute und beeinflusst das Stimmungsbild in der Gesellschaft damit wie niemand sonst.
So, also das ist es, worum es grundsätzlich geht. Ja. In der zweiten Staffel, in der wir ja nun uns befinden, die morgen rauskommt, geht es um den ältesten Bridgerton, so nämlich um Anthony. So, Anthony, der ist schon seit einigen Jahren eigentlich fällig, der hätte schon längst geheiratet haben müssen,
oh yes,
ja, und er tut sich so ein bisschen schwer bei der Suche nach der geeigneten Ehefrau, hat sich aber für diese Staffel vorgenommen, so, jetzt mache ich die klar, jetzt finde ich die, und geht da sehr strategisch vor, nur um dann relativ schnell festzustellen, dass es gar nicht so einfach ist. Es kommt eine eine wunderschöne junge Frau ins Spiel, nämlich Edwina Sharma, ihre große Schwester Kate, die gerade aus Indien eingetroffen sind. Und da entwickelt sich eine ganz interessante, ich sag mal, Dreiecksbeziehung, die eigentlich gar keine Dreiecksbeziehung ist. Das ist das, worum es in der zweiten Staffel geht. So, Leute, und darüber sprechen wir jetzt. Maxi.
Ja.
Eloise.
Ja.
Die ja schon in der ersten Staffel meine Lieblingsfigur war.
Ach was.
Eloise, na klar.
Ah, interessant.
Eloise war die coolste in der ersten Staffel schon. Und ganz kurz sagen, Eloise ist die jüngere Schwester von Daphne. Ne?
Ja.
Man kann sich das übrigens ganz gut merken, in welcher Abfolge diese Kinder kommen, weil sie nämlich alphabetisch sozusagen benannt sind. Ja. Anthony ist der Älteste, Benedict kommt danach, Colin ist der Dritte, Daphne die Vierte, Eloise kommt danach und so weiter und so fort. Ne? Dann kommt Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth. So, das sind die Kinder. So kann man sich das ganz einfach merken. Also Eloise, die in der letzten Staffel auch schon aufgetaucht ist und jetzt aber plötzlich richtig prominent platziert ist. Erzähl uns mal ein bisschen, was mit dieser Eloise passiert.
Ja, Eloise ist sozusagen in der ersten Staffel auch zu, also nicht nur, weil ich sie synchronisieren durfte, aber auch generell zu meinem Lieblingscharakter geworden. Sie ist nämlich die kleine Rebellin. Sie hat auf diese ganzen, wer wird das Juwel, wer soll als nächstes heiraten, hat sie wirklich überhaupt keinen Bock. Sie möchte auch nicht heiraten, interessiert sich auch prinzipiell erstmal gar nicht für Jungs oder Männer, sondern sie ist eigentlich am meisten dran interessiert, rauszufinden, wer denn diese Lady Whistledown eigentlich ist. Und erstmal würde ich sagen, setzt die nächste Staffel auch ein bisschen an, dass Eloise in dem Zwiespalt ist, dass sie nämlich einerseits jetzt nach Daphne an der Reihe ist, sich präsentieren muss auf dem Heiratsmarkt, um ihre Mutter und ihre Familie stolz zu machen, was sie eigentlich wirklich gar nicht möchte. Ich würde sagen, das neue Trendwort Anxiety, Panikattacken, das trifft auf jeden Fall auf sie zu. Und gleichzeitig möchte sie eben immer noch unbedingt rausfinden, wer Lady Whistledown ist.
Wir müssen kurz einhaken, weil so beginnt ja eigentlich die erste Folge der zweiten Staffel.
Genau.
Nämlich, dass, wie auch in der ersten Staffel, die Königin das Juwel der Saison benennen muss.
Ja,
und dazu gehen die Debütantinnen in den Palast und stellen sich vor. Eloise unter anderem auch. Eloise wird dann nicht so sehr begutachtet, weil da passiert etwas. Deshalb wird diese Begutachtung abgebrochen. Aber eigentlich geht es so los, dass ein Juwel bestimmt werden muss, was aber bei diesem ersten zur Schaustellen der Debütantinnen noch nicht passiert.
Und das Verrückte oder das Schwierige für Eloise ist, dass sie natürlich immer mit ihrer Schwester verglichen wird. Mit Daphne, die in der Saison vorher ja das Juwel der Saison war. Und jetzt quasi alle Augen auf Eloise ruhen, bei der man dann sagt, naja, ob die kleine Schwester da so mithalten kann. Ob die das wohl nochmal hinkriegt. Und Eloise hat ja schon die komplette letzte Staffel damit verbracht, ihrer Schwester wirklich sehr irritiert dabei zuzuschauen, wie die sich so in diese Rolle hineinschmeißt. Und jetzt ist sie plötzlich selber an der Reihe und denkt sich, habe ich da überhaupt wirklich Lust drauf? Die Antwort lautet ganz eindeutig nein.
Hat
sie,
absolut
hat
nein.
Sie nicht, hat sie überhaupt gar nicht. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese, ja, ihr drohende Verpflichtung im Grunde genommen.
Stell dir vor, Eloise, wie viel schöner der nächste Ball wäre, wenn du mit jemandem tanzen würdest. Es ist aufregend, neue Menschen kennenzulernen.
Ja, Anthony wirkte äußerst aufgeregt, wie ich finde. Nicht wahr, Bruder? Du warst hin und weg von all den leichtfüßigen Damen.
Ich vermag kaum meine Zehen zu fühlen. Ich dachte, ihr Frauen könntet tanzen.
Ich hätte gedacht, ihr Männer wärt fähig zu sinnvoller Konversation. Unser beider Hoffnungen wurden enttäuscht.
Ich finde ja, Eloise wäre ein prächtiges Juwel.
Ich bin ganz deiner Meinung, Hyacinth. Vielleicht bemerkt die Königin sie auf ihrem Ball morgen Abend.
Ich verabscheue dich.
Und das Interessante ist, dass im Grunde genommen zwei Bridgerton-Kinder, die in der Theorie die begehrtesten Junggesellen, Junggesellinnen der Saison werden könnten. Weil alle möchten ja von Eloise, dass sie das Juwel der Saison wird. Gleichzeitig steht aber fest, dass ihr Bruder Anthony der begehrteste Junggeselle werden wird. Also das sind so zwei Bridgerton-Kinder, die da plötzlich im Fokus stehen und sich dieser Nähe von dieser Sache so von sehr unterschiedlichen Enden nähern müssen.
Wir haben jetzt schon ein wahnsinniges Panoptikum an Figuren aufgemacht.
Ja,
das ist wahrscheinlich
viele
auch
Figuren.
Es gibt wahnsinnig ja auch viele es sind, Figuren. Es sind wahnsinnig viele Figuren und für die Leute, die jetzt auch Probleme haben und mitschreiben und versuchen, Stammbäume zu machen, wollte ich mal eine ganz einfache Frage an euch beiden stellen. Und zwar gehen wir mal nur von der zweiten Staffel aus. Ja? Was glaubt ihr oder wer ist für euch eigentlich the main character der zweiten Staffel? Wer ist die Hauptfigur der zweiten Staffel?
Das ist eine gute Frage, Matthias. Ich weiß es nämlich nicht. Also ich glaube, ich auch nicht. Weißt du es?
Nein. Also ich denke, Eloise, weil ich mich natürlich am meisten mit ihr beschäftigt habe, aber mir ist schon klar, dass Anthony auch wahnsinnig viel Raum einnimmt mit dieser Liebesgeschichte.
Naja, Anthony also, und ja. Kate. Also Anthony und Kate und Edwina, bei der man ja immer so denkt, ne, ist sie es jetzt, ist sie es nicht? Sind die jetzt einander versprochen? Mögen die sich jetzt wirklich? Was ist denn überhaupt mit dieser Schwester? Weil über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ne? Also wir haben jetzt schon mal alle Bridgerton-Kinder und die besten, die BFFs dieser Kinder also quasi erwähnt, aber über die, die dann neu dazukommen und die ganze adlige Gesellschaft aufmischen, haben wir noch nicht so richtig gesprochen, nämlich Kate und Edwina. Das sind die Neuerungen dieser Saison und die Frage ist, ob wir es jetzt, nehmen wir jetzt zu viel voraus, wenn wir schon verraten, wer das Juwel der Saison wird?
Ich denke, das kann man erzählen, weil das passiert ja relativ schnell.
Das passiert sehr schnell. Wir können euch sagen, Eloise ist es nicht. Eloise wird es überraschenderweise nicht und enttäuscht da vielleicht auch die ein oder andere Erwartung ihrer Familie, aber Eloise wird es nicht. Es wird Edwina. Edwina wird das Juwel der Saison und nimmt damit natürlich auch ihren Platz so im Reigen dieser wichtigen Figuren ein, von denen man sich fragen muss, ist es eine Hauptfigur? Ich würde sagen, Edwina auf jeden Fall nicht. Und wir können auch sagen, dass sie ja natürlich von der Königin eigentlich aus shady Gründen benannt wird, oder? Die Königin benennt ja Edwina auch, weil sie sie für eine durchaus begehrenswerte Junggesellin hält. Ja. Aber sie benennt sie eigentlich, weil sie mal die ganze Nummer ein bisschen aufmischen will. Ja. Weil sie sich auch sagt, so ja, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Spaß in der Bude. Mhm. So.
Also wenn man uns jetzt so zuhört und man hat keine Ahnung von Bridgerton und wir haben schon gesagt eingangs, dass es auch eine feministische Serie ist, da kriegt man gerade nichts von mit. Nee. Das müssen wir, glaube ich, gerade nochmal erklären, weil wir reden die ganze Zeit im Prinzip, es wird ein Juwel benannt, es gibt einen Heiratsmarkt und eigentlich ist alles so determiniert. Ja? Also junge Frauen stellen sich vor, müssen sich präsentieren, dann heißt es, du bist das Juwel, du musst im Prinzip den begehrtesten Junggesellen heiraten, fertig. So.
Ja.
Wie schafft es die Serie trotzdem, dass es diesen Anspruch gibt, modern zu sein, feministisch zu sein und so ein Empowerment der damaligen Frauengeneration auch zu erzählen? Wie schafft es Bridgerton, die Serie, das zu machen?
Ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht sofort mit dem Label feministisch um mich geworfen hätte. Also auch nicht nach der ersten Staffel. Ich finde, die Serie hat feministische Züge, Figuren und Erzählstränge. Also es ist ja auch zum Beispiel, wir haben eine Königin, wir haben eine Queen, wir haben viele weibliche Charaktere, das auf jeden Fall. Wir haben eine Lady Whistledown, die aber ja auch so ein bisschen andere Frauen bewertet, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel einen Charakter wie Eloise, die sozusagen die kleine Jane Austen-mäßige feministische Rebellin ist, die gegen diese ganzen Systeme aufbegehrt. Das sind durchaus spannende Aspekte und es werden ja auch Konflikte angesprochen oder Sorgen, Ängste, Nöte, die diese Kinder eben in diesem System haben. Allerdings bleibt es alles dabei. Am Ende steht eine Hetero-Hochzeit und am Ende ist das Ideal. Und wenn man eben, wie in der ersten Staffel, dann das Glück hat, dass sich diese zwei wunderbaren, schönen Menschen auch noch verlieben, dann ist ja alles gut und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wie feministisch das letztendlich ist, das möchte ich auch noch mal so ein bisschen
Man könnte verargumentieren, dass die Frauen in dieser Serie die treibenden Kräfte sind. Also Männer, auch Väter, sind eigentlich eher abwesend. Also das gilt für die Familie Bridgerton aufgrund des Todes von Edmund, dem Vater der Acht. Lady Violet, die Mutter, hält diesen Laden zusammen, auch wenn Anthony natürlich in diese Rolle des Familienoberhaupts, des sogenannten Vizegrafs, was ich so ähnlich bescheuert finde wie Konteradmiral. Also das sind so seltsame Militär- bzw. Adelsbegriffe, wo ich denke, irgendwie, wer hat sich das denn im Suff ausgedacht? Also er ist jedenfalls der Vizegraf.
Es klingt einfach straight up erfunden.
Er ist nicht aber es gibt ihn. Es gibt Vizegrafen.
Okay. So.
Und also Anthony ist zwar der Vizegraf, aber natürlich hält die Mutter das Ganze zusammen. So wie auf der anderen Straßenseite bei den Featheringtons.
Ja.
Portia.
Die beste Figur.
Die Mutter auch diesen Laden zusammenhält und sich in der zweiten Staffel, das darf man glaube ich auch erzählen, wehren muss gegen einen Cousin ihres verstorbenen Mannes, der jetzt glaubt, das Familienoberhaupt zu sein und diese ganze Sache da an sich reißen will, und Portia wehrt sich dagegen. Wir haben, du hast es schon gesagt, Maxi, wir haben eine Königin, die aufgrund der Krankheit des Königs, der eigentlich die ganze Zeit im Bett vor sich hin vegetiert, die Regierungsgeschäfte führt. Wir haben Eloise, das hast du schon erzählt, wir haben mit Penelope einen starken Charakter. Also die Frauen sind schon sehr präsent in dieser Serie und sind auch die treibenden Kräfte bei allem.
Ja, das auch Lady Danbury übrigens. Lady Danbury dürfen wir nicht vergessen, die auch wie so eine graue Eminenz, ein bisschen wie so eine Strippenzieherin auch im Hintergrund, in der ersten Staffel vielleicht noch mehr als in der zweiten Staffel, weil da will es ihr nicht so recht gelingen. Und trotzdem ist sie wie so eine Strippenzieherin natürlich im Hintergrund und setzt so die Schachfigürchen aufs Brett und sagt, ist so eine, die so strategisch auch an die Sache rangeht. Na, also die dürfen wir auch nicht vergessen. Hat mich sehr an meine Mutter erinnert. Übrigens. Sehr, auch äußerlich. Die sieht wirklich aus wie meine Mutter. Und ich war so, okay, interessant.
Also wir haben im Prinzip ein Ensemble, was zum großen Teil aus starken Frauen besteht. Aber wir erzählen eine Geschichte, die eigentlich eher immer so eine Boy-Meets-Girl-Geschichte ist. Ne? Ja. Also sozusagen am Ende ist es so, in der ersten Staffel Daphne meets Simon. Probleme, Komplikationen, am Ende wird geheiratet.
Ja.
So. Zweite Staffel, ohne vorwegzunehmen, ist ein ähnlicher Aufbau.
Naja, Anthony trifft Edwina / Kate. Kann man, glaube ich, schon so
es
sagen.
Es gibt Komplikationen.
Es gibt da Komplikationen,
und am Ende
ja.
wird vielleicht geheiratet, wer weiß wen.
Wir wissen es, aber wir werden es jetzt nicht
vielleicht auch sehr lange Hockey gespielt, oder wie dieses Spiel heißt.
Paul Mall, stimmt. Für mich immer eine Zigarettenmarke gewesen, wusste ich gar nicht, dass
Ich wusste das auch nicht.
Das heißt Paul Mall.
Habe ich da gelernt.
Also das muss man vielleicht sagen, in der dritten oder vierten Folge gibt es eine Szene, die sehr aufwendig draußen gedreht wurde, warum ich das so explizit sage, erkläre ich gleich nochmal, wo dieses Spiel, was wir glaube ich eher als Crockett kennen, oder? Das ist so, es wären so kleine...
Cricket, ja.
Nicht Cricket, sondern Crockett.
Das Ding, wo du dann so ein Ball durch so ein kleines Türchen...
Also wir sind
ich dachte, das wäre Cricket.
Das ist ein Spiel, das kann man vor allem in englischen Adelskreisen spielen, wo viel Rasenfläche vorhanden ist. Es werden so kleine Türchen in den Rasen gesteckt. Es gibt so Schläger, die an so
kleine Holzhämmerchen.
Poloschläger erinnern, aber man sitzt nicht auf dem Pferd, sondern man muss dann im Prinzip wie beim Minigolf so ein Ball durch diese Tore schlagen. Die Tore haben
ein großer, überdimensionierter Hammer, so ein Holzhammer.
Genau.
Ne?
Ja. Und der Hammer des Todes ist einer dieser Schläge, genau. Und diese Szene ist jetzt schon legendär, weil, und das ist jetzt, wäre jetzt meine These, weil man da mal gezeigt hat, was hätte möglich sein können in dieser Serie, weil eine Ensembleleistung stattfand, weil man mit der ganzen Familie draußen war, weil draußen gespielt wurde, weil ansonsten die Serie sehr, sehr viel in Innenräumen stattfindet mit sogenannten Two-Handern. Also wo eigentlich ist es so, die meisten Szenen funktionieren so, jemand sitzt in einem Raum und stickt oder liest, die Tür geht auf, jemand kommt rein, die unterhalten sich und einer geht wieder raus. Mhm. Das sind die Szenen. Und dadurch, dass eigentlich diese Serie sehr, sehr teuer produziert ist, mit den Roben, mit den Kostümen, mit der Maske, mit den Perücken und so weiter und so fort, sind diese Szenen eigentlich sehr, sehr, sehr günstig hergestellt. Und man wundert sich so ein bisschen, dass diese Paul-Moll-artigen Szenen, also eine Ensembleleistung, wo das Ensemble wirklich miteinander ist, dass es da so wenig von gibt und von diesen Two-Händern so viel.
Ja, da gebe ich dir recht. Und trotzdem muss ich sagen, dass die Szenen, die es gibt, die sind natürlich so aufwendig produziert und so aufwendig inszeniert, dass du dann schon auch so denkst, okay, so viel mehr hätten sie davon nicht machen können. Mhm. Ja? Also die Szene, ich erinnere zum Beispiel an die Jagdszene, überhaupt das Fest bei den Bridgertons auf dem Land. Mhm. Das war, fand ich, da hat viele auch draußen stattgefunden und viel eben auch in diesen unglaublich aufwendig gemachten Ballsälen, von denen es ja durchaus auch eine pro Folge gibt. Mhm. Es gibt ja mindestens eine Ballszene pro Folge.
Na klar.
Irgendwo wird irgendwie aufwendig getanzt. Ob die Leute dann kommen oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber es gibt sie schon, wenn auch die wirklich große Zahl an Szenen, das ist genau das, was du gesagt hast. Zwei Menschen oder drei Menschen maximal in einem Raum. Jemand kommt rein und dann geht er wieder raus. Und dann ist irgendwann, fand ein Austausch von Informationen statt. Ja.
Und da dachte ich dann auch irgendwie so, ohne dass ich jetzt schon ein Urteil fällen will, aber da dachte ich dann, okay, man merkt dann doch, dass das Shonda Rhimes, die Produzentin, und der Showrunner Chris Van Dusen schon sehr aus dem Soap-Bereich kommen. Also sozusagen, die haben ja mit Grey's Anatomy quasi Medical Soap groß gemacht. Aber es ist am Ende das, wie Soaps aufgebaut sind. Ne? Also dass du hast einen Raum, da sitzt jemand, einer kommt rein, die reden, einer geht wieder raus. Ja. Und die sind quasi diesem Erfolgsrezept, was sie bei Grey's Anatomy angelegt haben, sind sie eigentlich bei Bridgerton auch treu geblieben.
Ja. Aber würdest du sagen, dass sie das zum Beispiel auch so, wenn du dir jetzt mal die anderen Sachen anguckst von Shondaland, ja? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Scandal anguckst oder wenn du dir How to Get Away with Murder anguckst mit Viola Davis und so, da ist es ja nicht ganz so. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, dass so eine Rechts-, also da ist schon mehr Action los, ne? Also gerade bei How to Get Away with Murder ist ja schon ein bisschen mehr los. Insofern würde ich dir so ein Hauch, ein Mühe widersprechen und sagen, zwischen Grey's Anatomy und Bridgerton ist ja durchaus auch ein bisschen mehr passiert als weißt du, gar nichts, als dass man da quasi in einer Reihe hätte weitermachen würden oder weitergemacht hätte, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich gebe dir recht, am Ende ist es aber, weil selbst wenn man über ganz viele Phänomene sprechen kann, über diesen feministischen Ansatz, über dieses Colorblind Casting, über das wir vielleicht auch noch sprechen können, am Ende ist es eine Boy-Meets-Girl-Geschichte.
Ja, da gebe ich dir 100%
und,
recht.
Und Boy-Meets-Girl-Geschichten werden halt oftmals so inszeniert.
Ja. Aber Matthias, ganz kurz, ich wollte dich nicht unterbrechen, wie ist es denn für euch? Weil ich muss sagen, so in der ersten Staffel fand ich tatsächlich diesen Erzählstrang, diesen Boy Meets Girl Erzählstrang so langweilig. Ich habe den nicht gebraucht. Ja? Also ich fand natürlich diese Liebesgeschichte zwischen Daphne und Simon, das war natürlich schon ein zentraler Moment der Aufregung und auch des Hypes, ja, dass die beiden da im Grunde genommen in jeder Position, an jedem Ort ihres Schlosses irgendwie irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt wilden Sex hatten, bei dem Simon einfach nur Daphne angepustet hat und schon hatte die einen Orgasmus. Ja? Das muss man ja schon sagen. Das war ja schon auch zentraler Punkt dieser Serie und so. Ne? Da gebe ich dir recht. Und trotzdem fand ich genau diesen Erzählstrang furchtbar langweilig. Ich fand alle anderen Erzählstränge viel, viel spannender als diese Boy-Meets-Girl-Geschichte. Same, das Gleiche gilt für die zweite Staffel. Ich finde diese Liebesgeschichte oder diese Dreiecksgeschichte, sagen wir es jetzt einfach, wie es ist, zwischen Anthony und Kate und Edwina, ich brauche die nicht. Ich weiß, dass man die erzählen muss, weil du halt diesen einen Hauptstrang brauchst. Aber ich zum Beispiel finde die Beziehung zwischen Eloise und Penelope, zu gucken, was in dieser Beziehung passiert, viel spannender. Ich finde zum Beispiel auch viel spannender zu gucken, was bei den Featheringtons passiert, wo eben Portia, der Matriarchin der Familie, dieser Typ vor die Nase spannend gesetzt wird und die mit dem erstmal zurechtkommen muss. Ich finde einfach auch zum Beispiel nochmal, wenn wir über das berühmte horizontale Erzählen sprechen, das du in unserer Besprechung aufgebracht hast, finde ich zum Beispiel auch ganz interessant zu sehen, wie sich die Beziehung von Colin und Penelope entwickelt. Ja? Ich finde, der Einzige, der noch ein bisschen schwach bleibt, aber auf den wir uns mit Sicherheit in der nächsten Staffel freuen dürfen, ist Benedict. Die anderen sind alle noch zu klein, die anderen Bridgerton-Geschwister. Aber das sind so die Erzählstränge, die mich bei Bridgerton viel mehr interessieren. Ich finde viel spannender, wie so eine Lady Danbury da reinkommt, ne? Ja, und dann einfach wie so eine graue Eminenz die Strippen zieht. Also diese Boy-Meets-Girl-Geschichte, die da so in den Mittelpunkt gestellt wird, mich persönlich interessiert die gar nicht so.
Ich bin da total deiner Meinung. Mir geht es da ganz genauso, auch wenn ich glaube, dass es eben ganz viele Menschen anders konsumieren und gerade für diese Love-Stories in diesen Serien, die auch gucken und das einfach total toll finden. Und die Ausschnitte werden ja jetzt auch schon so vom Trailer analysiert. Oh, welcher Blick zwischen Anthony und Kate sitzt da und so. Das finde ich irgendwie interessant, wie unterschiedlich man doch solche Serien guckt. Alles, was du eben angesprochen hast, sehe ich genauso. Mich interessieren diese Dynamiken auch viel mehr. Ich möchte aber noch mal einmal ganz kurz die unterschiedlichen Shondaland-Produktionen ansprechen, die ihr jetzt alle erwähnt habt, weil ich finde es schon total interessant, sich die mal anzugucken, wenn man so überlegt, dass die ja auch unterschiedliche Genres so ein bisschen abdecken und alle haben irgendwie How to Get Away with Murder, bringt den klassischen Whodunit-Twists, Crime-Aspekt mit rein. Bei Scandal haben wir das Ganze in einem politischen Kontext und haben da spannende Machtintrigen und Machtspielchen. Aber in all diesen Serien gibt es, finde ich, auch immer diese ganzen, oder das ist ja einfach so, diese Beziehungsspielchen, diese auch Dreiecksgeschichten, wer mit wem, dramatische Szenen, Liebe wird gestanden, es wird gestritten und so weiter. Und die finde ich in allen Serien immer die langweiligsten Szenen.
Das braucht kein Mensch mehr.
Das ist einfach bei mir
man
so.
Braucht, aber es braucht die wirklich.
Vielleicht nur wir nicht. Andere also, lieben das. Andere also, lieben vielleicht die Rom-Com.
Das kann schon sein, aber zum Beispiel, ne, ich habe wirklich, man muss ja auch sagen, dass man sich, und das ist so eine Sache, die ich Bridgerton an dieser Stelle auch zugute halte, es gab ja wirklich schon viel Kritik auch an der Art und Weise, wie diese Liebesbeziehungen in der ersten Staffel abgebildet wurden. Ja, also ich habe das jetzt, ich bin da vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, aber ich fand das in der ersten Staffel schon so ein bisschen arg problematisch, wie, wie Sex da abgebildet wurde. Ne? Das war sowas, was die ganze Zeit passieren konnte, wo immer jeder zu jedem Zeitpunkt Lust hatte. Weißt du, und dann ist auch gar nicht kompliziert, was war so, und fertig war man so, ne? Und sofort kann man ausatmen und du weißt es, oh, jetzt hatte sie ihren Orgasmus. Und dann denkst du dir auch so, naja, okay, also so einfach ist es ja nicht. Dann muss man auch sagen, dass da ja wirklich viel auch, also es war viel Sex, was da gezeigt wurde in der ersten Staffel. Es war auch sehr, ich möchte jetzt nicht sagen explizit, aber da waren schon viele nackte Hinterteile.
Für amerikanische
auch so, ne?
Verhältnisse
war schon viel los, ne? Mhm. Das war schon zügellos, sag ich jetzt mal, für amerikanische Verhältnisse. Das hat man sich jetzt zu Herzen genommen und davon sehr viel weniger gezeigt. Man hat sich gedacht, komm, diese Liebesbeziehungen, die zeichnen sich jetzt auch durch Zurückhaltung aus. Ja? Was natürlich zu dieser Geschichte, dieser Dreiecksgeschichte auch irgendwie dazugehört, dass man sich da zurückhält. Und da wird sich natürlich auch wahnsinnig viel ins Gesicht geatmet und aufgeregt und heiß ins Gesicht geatmet, so mit so nur Zentimetern voneinander entfernt ins Gesicht geatmet und so. Aber ich dachte dann auch irgendwann, ja, ist gut. Also dann komm, zeig mir mal lieber, was die Portia macht, wenn, wenn der neue Lord Featherington ihr in jedem Belang einfach komplett unterlegen ist. Ne? Zeig mir doch lieber diese Geschichte, fand ich. Mhm. Was mit dir?
Ich hatte bei der zweiten Staffel und auch bei der ersten Staffel das Gefühl bei Bridgerton, dass man dieses sagt, wir wollen eigentlich eine Boy-Meets-Girl-Geschichte erzählen, wir trauen uns aber nicht, das komplett rauszuposaunen. Deshalb brauchen wir so einen Überbau, so eine Metaebene, andere Figuren, andere Konstellationen, aber eigentlich wollen wir nur eine Boy-Meets-Girl-Geschichte erzählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, jetzt hänge ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
Oh, Ansage.
Ich fand,
Matthias Kalle hängt sich aus dem Fenster, ja. Achtung alle.
Mich hat diese eigentliche Boy-Meets-Girl-Geschichte, von der wir jetzt vielleicht noch nicht verraten, wer der Boy und wer das Girl ist, tatsächlich interessiert.
Hat sie?
Ja. Mich hat es interessiert.
Interesting.
Weil, ja,
mich
weil,
hat das gar nicht interessiert.
Ich weiß gar nicht, welche er meint, aber...
Doch, naja.
Na ja, also
das die verrückte Dreiecksgeschichte.
Ja. Halt jetzt mal, ja.
Also, wobei mich die Dreiecksgeschichte null interessiert hat. Also mich hat sozusagen wie sagt man, das fünfte Rad am Wagen
nicht
in dieser Dreiecksgeschichte, um nochmal
nicht
interessiert. Mich hat tatsächlich die Sache zwischen dem einen und der anderen sehr interessiert.
Ja.
Und da bin ich auch ehrlich, weil da habe ich mich drauf eingelassen, da wollte ich wissen, wie das ausgeht, da wollte ich wissen, wie geht das. Es gab in Folge 4 oder 5 Situationen, da bin ich, du weißt, Hartnett, ich gucke alleine, da bin ich laut aufgestanden und geschrien und gesagt, jetzt küss sie endlich, du Vollidiot.
Oh.
Ernsthaft?
Ja, und da, also da mache ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube.
Mach das nicht,
das
ist doch super.
Das hat mich interessiert. Das andere hat mich tatsächlich, das, was ihr gerade eher ins Schaufenster stellt, das hat mich eher genervt.
Nein,
doch.
Das ist ja abgefahren.
Ja.
Okay, aber die haben mich gar nicht interessiert, die zwei.
Interessant.
Also natürlich, ich gebe dir recht dahingehend, dass ich dann gesagt habe, irgendwann wollte ich wissen, wie es mit denen ausgeht.
Ja,
also
klar.
Ja, dann willst du ja schon wissen, kriegen sie sich jetzt oder kriegen sie sich nicht? So.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, die Entwicklung von Eloise macht mich auch ein bisschen irre. Zwischendrin.
Ja, kann ich verstehen. Mich auch.
Die macht mich zwischendrin wirklich.
Vor allen Dingen, weil sie nicht artikuliert, macht sie mich irre. Aber
das ist auch so eine Sache, die gesagt hat, sie ist wahnsinnig schwer zu synchronisieren, weil die manchmal so
Ja, weil sie redet unheimlich schnell. Und dann redet sie wieder ganz akzentuiert. Und das ist natürlich für uns total schwierig, da auch noch in der Sprache des 18. Jahrhunderts passend und toll irgendwie da auf die Lippenbewegungen zu kommen. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Hast du nicht? Ich wollte dir gerne zuhören, weil du gesagt hast vorhin auch, manchmal macht die gar keine richtigen, also sind es gar keine Wörter, die sie da sagt.
Ja, sie hat starke Tempowechsel, sage ich mal. So wie wir das auch, also das Dynamik ist immer sehr wechselhaft bei ihr. Das hat sie ja auch im Körper, ne? Sie bewegt sich immer so nach vorne und streckt sich so raus und manchmal ist es so ein bisschen overacted, aber es ist auch irgendwie super charming. Also es macht wahnsinnig Spaß, sie zu synchronisieren, hat es auch diese Staffel wieder. Und ich fand auch, ich war sehr gespannt, wie ihre Storyline zu Ende geht und das macht Bridgerton ja auch so schön, weil wir haben zwar die eine Girl-Geschichte im Fokus, aber so ein bisschen nach dem Motto Little Fires Everywhere werden ja hier und da schon kleine Samen gepflanzt, wo wir merken, okay, auch in der nächsten Staffel gibt es da potenziell spannende Beziehungen, wo wir uns fragen, wie geht's denn da eigentlich weiter?
Das sind ja auch so ein bisschen die Sachen, die Bridgerton dann so sehenswert machen, die dann Bock machen auf Bridgerton. Und natürlich auch die Tatsache, dass man sich, wie gesagt, auch schon Kritik aus der letzten Staffel zu Herzen genommen hat und zum Beispiel auch festgestellt hat, dass es schwer ist, ein Ensemble zu haben, das ganz divers aufgestellt ist. Und dann sind da keine Menschen, wohlgemerkt im England des 19. Jahrhunderts, keine Menschen, die aus die in einer indischen Abstammung sind, wo man sich so denkt, wie geht das? Wie soll das gehen? Ja. Und das hat man dann schon einfach auch geändert und gesagt so, okay, das setzen wir um. Also das sind so die Sachen, wo ich denke, okay, gut, dass ihr das umgesetzt habt. Deshalb jetzt die Frage an euch, Leute. Gibt es eine Cook-Empfehlung? Matthias Kalle, ich fange mit dir an, weil ich auf deine Antwort wirklich in der Zwischenzeit sehr gespannt bin und ich kann ja auch gar nicht sagen, was du jetzt sagst.
Ich sage ja mit Einschränkung, weil für mich ist Bridgerton, die zweite Staffel, eine klassische Serie, wo ich den alten Satz alles im Schaufenster und nichts im Laden sagen kann.
Alles also, im Trailer und nichts mehr dahin.
Also sozusagen, es ist alles, du hast alles sozusagen vor dir auf der Oberfläche, aber wenn du sozusagen die Oberfläche durchdringst und weitergehst, ist da nichts. Und deshalb meinte ich auch, ich habe mich auf diese Boy Meets Girl Geschichte eingelassen, fand die gut, habe mit denen mitgefiebert, aber alles andere war dann, also das meinte ich mit der Einschränkung. Also mit der Einschränkung, das hatten wir ja schon oft, ne? Also sozusagen, mit welcher Erwartung gehe ich an so eine Serie ran? Und ich würde, also ich habe mir irgendwann gesagt, ich gehe mit gar keiner Erwartung an Bridgerton ran und lasse mich auf die oberflächliche Boy Meets Girl Erzählung ein und bin dabei. Und weil alles andere, was mir auch versucht wird zu erzählen, habe ich nicht gekauft. Also das habe ich nicht geglaubt, dass das in irgendeiner Art und Weise mich berührt und so weiter und so fort. Ich habe mich komplett eingelassen auf diese Liebesgeschichte und das war okay.
Von mir absolut eine Cook-Empfehlung und zwar, weil Bridgerton das ist, was es ist. Für viele Leute ist es gerade vielleicht auch genau das Richtige, um mal abzuschalten, um was ästhetisch erfreuendes, erquickendes, leichtes mit einer Prise Tiefe hier und da irgendwie sich anzuschauen. Und ich glaube, es spricht viele interessante Aspekte doch irgendwie an. Wie du gesagt hast, es ist einfach, sind tolle Kostüme, die Schauspieler sind sweet und ich glaube, dass viele Leute das einfach mit sehr viel Freude gucken und es ist auch für mich dann doch immer noch spannend genug, dass ich wissen will, wie es ausgeht. Und deswegen
Maxi, ja. Eigentlich unterschreibe ich komplett alles, was Maxi gesagt hat. Ganz ehrlich, es gibt eine Cook-Empfehlung ohne Einschränkung von mir. Schaut euch das an. Das ist wunderbarer Eskapismus. Man muss mal ganz kurz über nichts nachdenken, nur über die Frage, was ist denn jetzt mit denen? Kriegen die sich? Dann muss man sich fragen, was ist denn mit den beiden? Raffen die sich? Was ist mit den beiden? Kriegt die den Typen aus dem Haus? Das ist so, das ist das, womit man sich beschäftigt. Alles sieht irgendwie toll aus. Alles ist wunderschön inszeniert. Es wird die Welt nicht verändern, aber es lenkt einen einfach für 8 Folgen ganz und gar wunderbar von allem ab.
Tatsächlich dreimal ja, ja. Mit einmal ja mit Einschränkung.
Aber es ist ein Ja. Ich nehme es. Ja. Matthias Kalle, ich nehme dein Ja zu Bridgerton. Amen, Bruder. Amen. Ich nehme es.
komplett ohne Einschränkung und ohne Widerspruch.
Ach.
Können wir jetzt unseren ZuhörerInnen noch erzählen, was wir sonst noch so geschaut haben und für gut befinden. Maxi, dein Tipp, den du mitgebracht hast, kannte ich nicht. Erklär mir, was das ist, Trinkets.
Trinkets, auf Deutsch hat es den wunderbaren Titel Diebische Elstern. Ist eine Serie, die ich eigentlich immer wieder gerne empfehle, wenn jemand fragt, hast du noch so eine Serie, die ich auf Netflix gucken kann, irgendwie so ein bisschen ein Geheimtipp, die ich noch nicht gesehen habe. Ich finde, das ist einfach eine unheimlich berührende, schöne Serie. Im Mittelpunkt stehen drei junge Mädels, die sich kennenlernen in einer Selbsthilfegruppe, sage ich mal, oder die einer Sozialgruppe, wo sie hingehen müssen, weil sie beim Klauen erwischt wurden. Also das Grundthema ist erstmal so, dass die alle irgendwie eine kleine Kleptomanie haben. Wir werden aber dann ganz schnell merken, dass die sich ein bisschen anfreunden, dass die Struggles haben, ganz alltägliche Probleme, familiäre Probleme, vielleicht die erste Liebe erleben. Wir haben auch eine queere Hauptfigur dabei und die drei sind einfach total toll gespielt. Ich habe auch eine synchronisiert, deswegen kenne ich diese Serie natürlich wieder. Das ist das Schöne an meinem Job. Ich kriege viele Serien mit, die ich sonst gar nicht vielleicht entdecken würde. Und deswegen ist mein Tipp Trinkets. Ganz toller Soundtrack übrigens auch. Wirklich schön gespielt und ist auch sehr berührend an vielen Stellen. Ich mag sie sehr, die Serie.
Zwei Staffeln, 20 Episoden, lässt sich gut gucken, dauern ungefähr eine halbe Stunde immer. Sehr gut. Hartnett, was ist bei dir? Du hast du bist thematisch
gleich geblieben. Ich bin gleich geblieben. Und was man ja bei Bridgerton in jedem Fall anmerken muss, weil man nicht drum herum kommt, ist wirklich die Blumenpracht. Ja? Also jeder Raum ist über und über mit Blüten geschmückt. Jeder Baum, der auch da irgendwo draußen steht, blüht immer. So. Also egal, ob das die Jahreszeit ist oder nicht, aber blüht es immer. Und insofern war ich dann also quasi in diesem Blütenmeer und dachte ich möchte mich dem weiterhin ergeben und habe auf Netflix was Tolles gefunden, was ich dann auch sofort durchgebinged habe, wirklich. Und zwar The Big Flower Fight.
Ich kenne das. Aber,
sag mal,
ich
wie weiß hast du
genau,
das denn?
Weißt du? Das ist dir klar. Ich liebe das. Oh, Maxi.
Wie hast du das denn gefunden? Also gibst du denn Blumen ein in der Suche?
Ich habe Garten eingegeben. Pass auf, es sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ja. Also nein, wir sind natürlich auch im Frühling. Wir sind im Frühling. Das Wetter diese Woche ist ja wunderbar. Ja, also ist ja ganz toll. Und dann dachte ich so, ich sollte vielleicht auch anfangen, mich mit meinem Garten zu beschäftigen. Also ich saß dann da und habe Bridgerton geguckt und gesagt, ich sollte wahrscheinlich anfangen, mich mit meinem Garten zu beschäftigen. Dann bin ich in die Suchfunktion von Netflix gegangen, habe Garten eingegeben und boom, war da The Big Flower Fight und ich war so, das ist die Serie, von der ich nie wusste, dass ich sie brauche. Und dann habe ich geguckt, ich möchte ganz kurz sagen, worum es in The Big Flower Fight geht, weil Matthias Kalle mich jetzt schon einfach anguckt, als ob ich sie nicht mehr alle habe. Ja, ist einfach so. Also, nicht nur alle, wirklich. Also The Big Flower Fight ist eigentlich eine Reality-Show, es ist ein Wettkampf unter Floristen. Ja, es ist ein Wettbewerb, es ist ein Wettkampf unter Floristen und das musst du dir ungefähr so im Stile von The Great British Bake Off angucken, ne? Oder The Great British Sewing Bee. Die Briten sind ja unfassbar in diesen Wettkampf-Reality-Shows, wo Leute mit einer ausgesprochenen Expertise und einem Talent, ja, einer wirklich professionellen Expertise gegeneinander antreten.
Wer den größten Kürbis hat.
Nicht wer den größten Kürbis hat, aber wer das schönste Blumenwerk, Kunstwerk sammelt, baut, ja. Oder wer zum Beispiel den tollsten Kuchen backt oder wer eben das schönste Kleid näht. Und das klingt jetzt alles ganz einfach, aber die Aufgaben für die sind natürlich schon sehr viel elaborierter, sag ich mal. Das ist schon so, das ist alles sehr fein und ausgearbeitet und so. Und das Geile ist halt auch, dass es da immer geile Judges gibt, die richtig gut sind und die auch so richtig gute Kommentare geben und sagen, well, you know, I love you for your colors and your ombre. I wish you would have done that more here. Und du bist so, ja, hättet ihr mal wirklich machen können, ihr zwei, ne? Also ihr seid ja eigentlich bekannt für eure Farben. Sitzt du halt da, bist plötzlich auch super Judge zu Hause. Also ich möchte es abkürzen. Guckt euch das an, wenn ihr einfach weiter in diesem Blumenmeer schwelgen wollt und so in diesem Blütentraum schwelgen wollt. Guckt es einfach an, es macht Spaß. Es gibt 8 Folgen, 40 Minuten. Und Matthias Kalle, bitte sag, rede jetzt einfach du und hör auf, mich so anzugucken, als ob ich sie nicht mehr alle hätte. Okay, danke.
Ich bleibe auch thematisch und sage, wir haben jetzt über eine Adelsserie gesprochen, die in Großbritannien der Regency-Zeit spielt. Und tatsächlich stelle ich bei mir fest, dass ich für diese britische Aristokratie leichten Softspot habe. Also es geht mit The Crown weiter. Das war aber auch schon in meiner Kindheit, habe ich die Serie Der Doktor und das liebe Vieh geliebt.
Einfach so ein alter Mann einfach.
Ich bin einfach ein alter Mann. Also sozusagen beim Doktor und das liebe Vieh, wo noch nie wurden stilvoller Barberjacken getragen und an Schweinen rumgefuhrwerkt, die krank waren. Und dieses ganze nebelverhangene England. Ich schaue mir das halt wahnsinnig gern an. Und das Meisterwerk, das absolute Meisterwerk dieses Gefühls ist natürlich die Serie Downton Abbey.
Ja.
Da muss man gar nicht viel zu erzählen, außer vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass es auf Netflix verfügbar ist. Alle 6 Staffeln, auch die 5 sogenannten Weihnachts-Specials, die großartig sind. Es gibt einen Kinofilm, der zweite Kinofilm wird dieses Jahr, glaube ich, in die Kinos kommen. Aber diese Serie, die jeden Emmy gewonnen hat, den es überhaupt gibt. Ich glaube, für Downton Abbey wurden neue Emmys erfunden, damit sie den auch noch kriegen. Seit 2010 gibt es diese Serie. Sie spielt von 1912 mit dem Untergang der Titanic, der einen gewissen Impact auf die Familie, auf die Adelsfamilie Crawley hat, die, um die es geht, um diese Familie und auch um die Bediensteten dieser Familie. Und es geht bis 1926. Historische Ereignisse werden sehr, sehr schlau, sehr, sehr klug in das Schicksal dieser Familie rein verwebt. Und ich habe mich jetzt eh schon nackig gemacht in dieser Folge, dass ich diese Boy Meets Girl Geschichte so toll fand. Wenn ich nur die Anfangsmusik von Downton Abbey höre, fange ich an zu heulen, lege mich auf den Boden und will einen Tee trinken, einen englischen. Und,
mit einer schönen Wolldecke.
Und ja, und deshalb Downton Abbey tatsächlich, wenn wir also im Kanon der 5000 besten Serien der Welt, für mich Downton Abbey unter den ersten 5.
What?
Ja.
Okay. Wir freuen uns ja immer sehr, wenn wir von euch, liebe ZuhörerInnen, Post bekommen. Ob das jetzt eine Textnachricht, ob das jetzt eine E-Mail ist oder die von uns so favorisierten Sprachnachrichten. Wir sind immer glücklich, von euch zu hören. Und in dem Zusammenhang hat uns Annalena sehr glücklich gemacht. Annalena hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar zur, lass mal kurz rechnen, Matthias, zur vorletzten Folge.
Ich glaube, es war
ne?
die vorletzte.
Die vorletzte Folge gewesen, in der wir ausführlich über Pieces of Her, ein Teil von ihr, gesprochen haben. Und Annalena hat uns eine, ich möchte sagen, sehr eingehende und tiefgehende Analyse geschickt.
Hören wir mal rein.
Hallo, hier ist Annalena. Ich rufe aus Bielefeld an. Und auch wenn es etwas auf den letzten Drücker ist, wollte ich doch noch eine ganz kurze Rückmeldung zur letzten Sendung geben. Und wollte Matthias eigentlich nur in seinem Erleben beipflichten. Bei Karen Slaughter hat mich das auch in den Büchern immer gestört, dass sie von jetzt auf gleich so eine völlig absurde neue Realität bestimmt und alle Menschen, die involviert sind, machen da sofort mit. Jemand stirbt, der Partner oder die Partnerin findet dann irgendwie raus, derjenige, diejenige hatte eine zweite Familie, ein zweites Leben, eine riesige Pornosammlung, keine Ahnung, jede Menge Leichen im Keller und ist dann aber ganz selbstverständlich, dass die jetzt halt auf irgendeinen Bender gehen oder auf irgendeinen Racheakt oder sich in irgendwelche fremden Häuser einschleichen. Und ich mache ja viel Quatsch mit, aber das fand ich dann auch einfach zu unglaubwürdig und zu unnatürlich. Und das ist mir, glaube ich, schon bei 3 Büchern von ihr passiert und ich habe sie jedes Mal dann wieder zugemacht und war enttäuscht. Aber ja, also du bist da mit deinem Eindruck nicht alleine. Obwohl mich der Teaser von Pieces of Her schon, sah schon interessant aus. Vielleicht schaue ich doch mal rein. Aktuell ist mein Netflix Soul Food 1-2 Folgen von der 6. Staffel von Brooklyn Nine-Nine nach irgendwie einem langen Tag und dann noch News und Nachrichten-Podcasts hören, tut mir das immer ganz gut. Und als nächstes freue ich mich auf die nächste Staffel von Russian Doll. Genau, euch ganz liebe Grüße, alles Gute, bleibt gesund und vielen Dank für eure schöne kleine Sendung. Tschüss!
Ich unterschreibe alles, was Annalena gesagt hat.
Ja, also da sieht man wieder, wie schlau und klug unsere ZuhörerInnen sind. Es ist alles richtig, was sie gesagt hat. Es ist alles richtig. Und endlich erkennt auch mal jemand, dass ich recht habe.
So. Wobei,
Annalena, liebe Grüße nach Ostwestfalen.
Wobei, liebe Annalena, ich sag dir eins, ne? Was und die Vorfreude auf Russian Doll angeht, sind du und ich alleine. Da ist der Matthias Kalle, hat da ja, sofort gut, den Chat verlassen. Was auch tatsächlich für mich wirklich ein ernsthafter Grund gewesen wäre, nochmal meine Beziehung zu Matthias Kalle, meine professionelle Beziehung zu Matthias Kalle zu hinterfragen, aber das zu einem anderen Zeitpunkt.
Gut, ich habe Vertrag.
Du, mich wirst du nicht los, Puppi. Maxi,
ja.
Tausend Dank, dass du da warst.
Das war wunderbar, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und Leute, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, freuen uns auf euch. Bis dahin, ciao.
Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.